Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie.
In dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Scheiße. Der Markt mit Kotuntersuchungen floriert und es gibt die unterschiedlichsten Anbieter und die unterschiedlichsten Untersuchungen, die gemacht werden. Ich möchte mit dir ein bisschen aufdröseln, was gibt es für Kotuntersuchungen bei Hunden und Katzen und welche sind sinnvoll. Ganz klassisch starten wir erstmal mit der parasitologischen Kotuntersuchung, sprich der Kotuntersuchung auf Parasiten. Dabei wird Kot gesammelt, meistens über mehrere Tage und eben nach einer Flutation unter dem Mikroskop geschaut, ob wir Wurmeier finden oder Protozoonzysten. Protozoonen sind quasi der Überbegriff für mehrere einzellige Parasiten und Zysten sind bestimmte Entwicklungsstadien davon. Zum Beispiel fallen da rein Coccidien oder Giardien. Wenn so eine parasitologische Kotuntersuchung unter dem Mikroskop zeigt, dass da Wurmeier sind oder eben diese Protozoonzysten, ist ganz, ganz sicher, dass das Tier eine Problematik damit hat, also dass welche im Tier vorhanden sind. Aber eine negative Kotprobe hat leider keine 100% sichere Aussagekraft, weil es sein kann, dass gerade je nach Entwicklungsstadien der Parasiten eben diese Eier oder Zysten nicht ausgeschieden werden und gerade zum Beispiel die Bandwürmer sehr, sehr schwierig oder die Bandwurmeier sehr, sehr schwierig zu detektieren sind mit diesen Untersuchungen. Für Giardien gibt es dann noch so Special-Tests. Die meisten Haustierarztpraxen werden so Schnelltests vor Ort haben. Das heißt, es wird Antigen nachgewiesen. Dieser Antigennachweis zeigt dir, ob eben Antigen, also Bestandteile von Giardien, im Kot vorhanden sind. Wichtig, der hat keine Aussagekraft darüber, ob die Giardien leben oder nicht. Das bedeutet, wenn dein Tier eine Giardientherapie hatte und du danach einen Test vor Ort machen lässt und der positiv ist, dann kann es sein, dass die Giardien alle schon tot sind, aber trotzdem noch nachgewiesen werden. Und deswegen ist in der Regel die offizielle Therapieempfehlung so, dass wenn Giardien behandelt werden und die Symptome nach der Behandlung weg sind, dass man meistens diese Tests nicht zwangsläufig wiederholt, weil die eben oft noch lange positiv sind. Man kann für die Giardienuntersuchung auch noch Kot ins Labor schicken. Da gibt es dann auch einen Antigennachweis oder eine PCR. Und manchmal hatte ich das damals, als ich in der normalen Praxis gearbeitet hatte, schon so, dass dieser Schnelltest manchmal in der Praxis negativ war. Aber wenn wir dann alles ins Labor nochmal geschickt haben, dann doch noch positive Werte rausgekommen sind. Das heißt, wenn die Symptomatik sehr stark auf Giardien vermuten lässt, macht es manchmal Sinn, nicht nur diesen Schnelltest zu machen, sondern den Rest auch noch mit ins Labor zu schicken. Bei Katzen schaut man häufig noch nach Trichomonas und das wird auch vom Kot untersucht mittels PCR. Also eine PCR ist immer der Nachweis von Genmaterial der jeweiligen krankheitsauslösenden Organismen. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, sind virologische Kotuntersuchungen, zum Beispiel auf Parvoviren bei Hunden und bei Katzen. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass das nur Tests sind, die in Einzelfällen gemacht werden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund hast, der 3 Jahre alt ist und über Wochen und Monate immer mal wieder Durchfälle hatte, hat er ziemlich sicher kein Parvovirus, weil das häufig sehr, sehr schwere Erkrankungen sind, vor allen Dingen bei Jungtieren, bei Tieren, die nicht geimpft wurden. Das heißt, also so ein Test auf Parvovirus macht natürlich nur dann Sinn, wenn alles andere drumherum auch zur Erkrankung passt bzw. darauf hinweist. Deswegen werden diese virologischen Kotuntersuchungen nur in bestimmten Fällen gemacht. Das entscheiden dann natürlich die KollegInnen in den Haustierarztpraxen. Dann gibt es bakteriologische Kotuntersuchung. Die standardmäßigen bakteriologischen Kotuntersuchungen sehen so aus, dass Kot gesammelt wird und dann werden die darin enthaltenen Bakterien angezüchtet im Labor. Diese Kotuntersuchungen sind total beliebt, aber in der Sinnhaftigkeit ein bisschen begrenzt. Diese bakteriologischen Untersuchungen sind streng genommen eigentlich nur sinnvoll dafür, sogenannte pathogene Bakterien, also krankmachende Bakterien, als Ursache für die Magen-Darm-Problematik auszuschließen. Zu diesen krankmachenden Bakterien gehören zum Beispiel Salmonellen oder Campylobacter-Bakterien. Diese bakteriologischen Anzuchten machen keinen Sinn, das Darmmikrobiom zu untersuchen, im Sinne von, haben wir eine Dysbiose, ja oder nein. Was da häufig nachgewiesen wird, sind noch Clostridien, das sind so gasbildende Bakterien, die häufig vermehrt sind, wenn die Hunde Darmprobleme haben. Aber wenn dein Hund oder deine Katze Magen-Darm-Probleme hat, dann ändert die Tatsache, dass du weißt, ob da Clostridien sind oder nicht, nicht so wahnsinnig viel am weiteren Vorgehen, weil das meistens nur so ein Nebeneffekt ist. Und was auf gar keinen Fall funktioniert, ist, anhand so einer bakteriologischen Kotuntersuchung zu schauen, ah ja, welche Bakterien fehlen, welche müssen reingefüttert werden. Das höre ich immer wieder, dass das irgendwo empfohlen wird. Das ist absoluter Nonsens. Und das hat auch was damit zu tun, dass so ein normales Darmmikrobiom von Tier zu Tier unterschiedlich ist. Das Darmmikrobiom, falls du den Begriff nicht kennst, vielleicht erstmal vorab erklärt, dass es sich dabei quasi um die Lebewesen, zum Beispiel Bakterien oder Pilze im Magen-Darm-Bereich handelt. Und da gehören natürlich ganz, ganz viele Keime drin, die nützlich sind und gut sind. Ein gesunder Hund kann aber, wenn er Futter XY frisst und in Deutschland wohnt oder sagen wir mal in Norddeutschland wohnt, ein ganz anderes Darmmikrobiom haben als der Hund, der was anderes frisst aus Bayern. Alleine schon auch ein ganz anderes Darmmikrobiom als der Hund aus der Nachbarschaft, wenn der was anderes frisst, eine andere Genetik hat und, und. Das heißt, es ist so ein bisschen zu einfach gedacht zu sagen, ah ja, wir gucken mal, welche Bakterien drin sind, welche fehlen und ich fütter die dazu. Also, bakteriologische Kotuntersuchung zur Amtszucht nur sinnvoll, um diese krankheitsauslösenden, also schädlichen Bakterien auszuschließen. Und dass die vorhanden sind, ist wirklich sehr, sehr selten. Also meistens kommt dabei raus, dass nichts drin ist. Zeitgleich mit diesen Untersuchungen wird meistens eine mykologische Kotuntersuchung durchgeführt. Mykologisch bedeutet Anzucht auf Pilze. Und da schaut man in der Regel nach Candida-Hefen. Und dabei ist es so, dass wenn ein paar Candida-Hefen da drin sind, das nicht dramatisch ist und die häufig auch zu finden sind, wenn insgesamt der Darm nicht so gesund ist. Diese Candida-Hefen haben keine Aussagekraft darüber, ob jetzt zu viel Zucker gefressen wurde oder so. Das hat damit nichts zu tun, sondern die Hefen können in einem ganz kleinen Level normal sein. Und wenn sie etwas mehr nachweisbar sind, wissen wir, okay, im Darm ist irgendwas nicht okay. Das heißt aber nicht, dass da irgendwas ausgehungert werden muss und Kohlenhydrate entfernt werden müssen oder dass die direkt behandelt werden müssen. Solche Hefen behandelt man nur, wenn da wirklich massive Befunde da sind. Und auch dann ist es meistens nicht die Krankheitsursache per se, sondern häufig die Folge einer chronischen Darmentzündung, die wir dann ja diagnostizieren und behandeln müssen. Dann gibt es noch seit einigen Jahren das sogenannte Dysbioseprofil. Das wird in einem ganz speziellen Labor angefertigt und meines Kenntnisstandes nach auch heute noch an die Uni nach Texas verschickt. Dabei hat man bestimmte Markerbakterienarten identifiziert vorher in Studien, die eine wichtige Funktion haben für die Darmgesundheit. Zum Beispiel gibt es Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren bilden, die die Darmzellen ernähren oder die was zu tun haben mit dem Abbau von Gallensäuren. Und da gibt es eben bestimmte Bakteriengruppen, die in diesem Dysbioseprofil gemessen werden sozusagen. Also es wird der Nachweis von Genmaterial gemacht, eine PCR. Das bedeutet, man schaut, wie viel von diesen besonderen Markerbakterien vorhanden sind. Und diese Bakterien hat man danach ausgesucht, dass man herausgefunden hat, dass bei chronischen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt und eben Dysbiosen besonders diese Bakteriengruppen oft auffällig sind. Und dann hat man daraus einen Score zusammengefasst, den Intestinal Score, der fasst quasi von diesen einzelnen getesteten Bakteriengruppen alle Abweichungen zusammen und erlaubt dadurch eine vereinfachte Einordnung des Schweregrades der Dysbiose. Die Werte reichen dabei von 0 bis 10. Je niedriger der Wert ist, desto schwerer ist die Dysbiose. Also ein gesunder Darm oder ein gesundes Darmmikrobiom hat einen Intestinal Score von 8,5 bis 10 und je niedriger ist, desto stärker ist dann die Abweichung. Auch diese Tests dienen nicht einer abschließenden Diagnose einer chronischen Darmentzündung, kann aber darauf hinweisen. Und vor allen Dingen können wir damit schauen, ob vielleicht eine Kottransplantation, also quasi die Eingabe von Kot eines gesunden Spendertieres, helfen kann, die Problematik des Tieres zu verbessern oder auch eben solche Spender zu identifizieren. Die müssen dann natürlich gut aufgestellt werden, wenn die Kot spenden möchten, zur Eingabe in andere Tiere, um da zu helfen. Auch wichtig wieder hier, auch hier gilt nicht das Prinzip, ich gucke, welche Bakterien drin sind und fütter die nachher da rein, sondern wir gucken, ist eine Dysbiose da oder nicht und müssen dann im Zweifel Probiotika einsetzen und auch mal ausprobieren in Einzelfällen, welches Probiotikum funktioniert für welchen Patienten. Also das können wir jetzt nicht anhand des Dysbioseprofils abmachen. Dann gibt es noch eine ganze Liste an anderen Werten, die in Bezug auf chronische Darmentzündung angeschaut werden. Diese Werte sind in vielen Laboren mittlerweile heiß propagiert. Das heißt auch nicht, dass die sinnlos sind. Ob man die jetzt wirklich alle machen sollte, ist im Einzelfall abzuwägen. Ich erkläre dir nachher am Ende auch, warum. Aber gucken wir uns erstmal an, was sind das für Werte und was treffen die überhaupt für eine Aussage? Also unter anderem wird das Antitrypsin, genauer gesagt Alpha-1-Antitrypsin, gemessen im Kot. Dieses Antitrypsin ist ein Eiweiß, das in der Leber gebildet wird und normalerweise im Blut zirkuliert. Wenn das in den Darm gelangt, wird das da in der Regel nicht abgebaut, also nicht durch Enzyme irgendwie zerlegt und abgebaut, sondern es ist im Kot relativ stabil. Und da wir jetzt wissen, dass das im Normalzustand immer im Blut zirkuliert und wir in diesen Proben eventuell höhere Mengen davon finden, können wir relativ sicher sagen, dass Bluteiweiße über den Darm verloren gegangen sind und deswegen sich im Kot befinden. Und da gibt es eine spezielle Form der chronischen Darmentzündung, die nennt sich Proteinverlustenteropathie, also eine Darmentzündung, bei der vermehrt Eiweiße aus dem Körper verloren werden und im Kot landen. Und dieses Alpha-1-Antitrypsin kann ein Marker dafür sein. Dann kann man messen das sogenannte sekretorische IgA. Ig steht für Immunglobulin und die Immunglobuline sind quasi Antikörper. Dieses IgA sitzt quasi in so einer Schleimschicht auf der Darmschleimhaut, also auf den Schleimhautzellen, und ist dafür die Abwehr, Erregerabwehr zuständig. Und wenn das reduziert gebildet wird, dann vermutet man, dass quasi das Immunsystem des Darms geschädigt, geschwächt ist. Den nächsten Wert, der häufig gemessen wird, ist das Kallprotektin. Das ist ein Protektin, das aus den sogenannten neutrophilen Granulozyten, das sind bestimmte Entzündungszellen, die setzen das eben frei und das wird gerne als Marker genommen für chronische Darmentzündung. Wichtig aber, wenn dieses Kallprotektin niedrig ist in der Kotuntersuchung deines Tieres, dann ist eine Entzündung nicht ausgeschlossen. Nur wenn es hoch ist, ist es ein Hinweis dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine chronische Entzündung haben, relativ hoch ist. Dann wird häufig das Zonulin gemessen. Das ist ein Protein, was in der Darmschleimhaut vorkommt, und zwar in den sogenannten Tight Junctions. Tight Junctions, kannst du dir vorstellen, sind quasi die Verbindungsstücke zwischen den Darmzellen, die dicht aneinander schließen, damit nichts vom Darminneren in den Körper gelangt, was da nicht durch soll. Und im Rahmen von so chronischen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt kann es zum sogenannten Leaky Gut-Syndrom kommen. Das hast du ja sicherlich in der letzten Folge schon gehört, was das ist. Das bedeutet also, dass die Darmschleimhaut durchlässiger ist als normal. Und wenn du eben mehr Zonulin im Kot misst, ist das ein Hinweis dafür, dass das quasi nicht da ist, wo es hingehört, sondern der Darm durchlässiger ist als normal. Dann ein Wert, der ganz häufig missinterpretiert wird. Beim Hund speziell kann man die sogenannte Pankreaselastase messen. Die Pankreaselastase ist ein Wert, der einen Hinweis darauf geben kann, ob dein Hund
eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat. Diese Elastase ist ein Enzym, das wird aus der Bauchspeicheldrüse freigesetzt in den Darm und ist eben dazu, das Elastin, also bestimmte Eiweiße, zu verdauen. Das heißt, wir möchten diese Elastase im Kot haben und wenn die Elastase im Kot nachgewiesen wird, dann kann man auch ganz sicher schwarz auf weiß sagen, dieser Hund hat keine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion. Das Fiese ist der Wert mit der Elastase nun niedrig, heißt das im Umkehrschluss nicht sicher, dass der Hund auch wirklich eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat. Das hat folgende Gründe. Diese Elastase, die wird nicht immer gleichmäßig in den Kot abgegeben. Das heißt, es kann sein, dass zu einem Zeitpunkt gemessen wurde, wo gerade nicht so viel abgegeben wurde. Und es kann sein, dass der Wert quasi verdünnt ist, wenn Durchfälle vorliegen. Kannst du dir vorstellen? Also der Durchlauf durch den Darm ist dann höher und dann ist dieser Wert natürlich nicht so konzentriert wie bei einem normal geformten Kot. Und die offizielle Diagnose, also wenn du dann richtig wissen willst, wenn der Elastasewert niedrig ist, ob dein Hund auch wirklich eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat, dann muss eine Blutprobe gemacht werden. Und der sogenannte TLI, also das steht für Trypsin-like Immunoreactivity, der Wert muss gemessen werden. Und wenn der zu niedrig ist, dann hast du die Diagnose, dass dein Hund eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat. Und das ist was mir super häufig in den Beratungen im Praxisalltag hier unterkommt, dass dieser Elastasewert von irgendwem gemessen wurde und dann gesagt wurde, oh mein Gott, der Hund hat eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion und im Endeffekt ist es gar keine. Was manchmal noch gemessen wird, sind die Gallensäuren. Gallensäuren ist was, das wird in der Leber gebildet und über die Galle eben in den Darm abgegeben, in den Dünndarm. Und das ist wichtig im Darm für die Fettverdauung. Im weiteren Verlauf durch den Darm werden die dann irgendwann wieder rückresorbiert, also quasi irgendwo wieder aufgenommen und dann gibt es so einen Kreislauf aus diesen Gallensäuren. Wenn jetzt der Darmabschnitt, wo die Gallensäuren normalerweise zurück aufgenommen werden in den Körper, entzündet ist, dann funktioniert diese Aufnahme nicht und es wird vermehrt Gallensäure mit dem Kot ausgeschieden. Und diese vermehrten Gallensäuren im Kot können dann auch mal wirklich Flüssigkeit quasi nach sich ziehen und Durchfall auslösen. Das nächste, was manchmal noch gemacht wird, ist die mikroskopische Nahrungsausnutzung im Kot. Das heißt, es wird im Mikroskop geschaut, ob unverdaute Nahrungsbestandteile da sind, zum Beispiel Stärken, Fette, Fettsäuren, Muskelfasern. Und manchmal kriege ich da auch Rückmeldungen, dass dann gesagt wird, hey, das und das ist hier drin, deswegen muss jetzt die Fütterung angepasst werden. Das ist eigentlich auch Quatsch, weil dieser Test ist eigentlich nur dazu da, zu schauen, wird hier irgendwas vielleicht nicht richtig verdaut oder nicht richtig vom Darm aufgenommen. Und dann ist die Grundursache auch meistens eine chronische Darmentzündung und die muss richtig aufgearbeitet werden. Das heißt, es läuft jetzt nicht so, dass da das Ergebnis kommt und dann ist da relativ viel Fett drin und dann heißt es, oh Gott, das Tier muss jetzt, darf nie wieder Fett essen, sondern es kann sein, dass das eine chronische Darmentzündung ist, die nicht entdeckt wurde und in dem Zusammenhang da Rückschlüsse ziehen. Also auch dieser Test ist nicht so ganz schwarz auf weiß, dass man den nehmen kann und sagen kann, jo, mit diesen Ergebnissen passe ich jetzt die Fütterung an, sondern wir müssen herausfinden, warum ist der Darm krank und warum funktioniert die Aufnahme der Nährstoffe oder die Verdauung der Nährstoffe nicht. Und eine fehlende Verdauung der Nährstoffe kann natürlich nicht nur mit Darmerkrankungen, sondern auch mit Bauchspeicheldrüsenerkrankungen zusammenhängen. Alles in allem, also was würde ich jetzt machen, beziehungsweise was empfehle ich meinen Patienten immer? Ich empfehle auf jeden Fall eine vernünftige parasitologische Kotuntersuchung, weil das einfach eine sehr häufige Thematik ist und es wichtig ist, das einmal abzuklären. Und je nach Fall kann man abwägen, ob man eventuell einmal auch eine Therapie macht auf Würmer, je nach Vorbericht und Situation, wenn der Verdacht sehr hoch ist und der Test negativ, weil der eben nicht zu 100% sichere Ergebnisse liefert. Aber einmal reingucken macht auf jeden Fall Sinn, gerade auch, um herauszufinden, ob Giardien da sind. Die werden ja nicht auch von normalen Wurmkuren sozusagen abgegriffen. Dann empfehle ich, das haben wir jetzt nicht besprochen, eine Blutuntersuchung. Da können wir nochmal eine extra Folge zu machen, was da sinnvoll ist. In Bezug auf die Kotuntersuchung ist es dann lehrbuchmäßig schön, einmal zu gucken, dass da keine pathogenen Bakterien, also sowas wie Salmonellen,
ursächlich sind. Aber wenn ein bisschen aufs Geld geachtet werden muss, würde ich diesen Test vielleicht eher nochmal ausklammern als was anderes, weil das eben so, so selten ist, dass jetzt die Bakterien wirklich der Durchfallauslöser in der ersten Hand sind. So ein Dysbioseprofil macht sicherlich Sinn, um zu gucken, wie ist das Darmmikrobiom aufgestellt und was an diesen anderen Tests sinnvoll ist, ist im Einzelfall zu entscheiden. Ich halte die nicht alle für Nonsens, aber wenn quasi für Magen-Darm-Probleme bestimmte Ursachen ausgeschlossen wurden über eine parasitologische Kotuntersuchung, über eine Blutuntersuchung, dann macht es oft tatsächlich Sinn, in Richtung chronische Darmentzündung zu schauen. Und da sehr viele von diesen chronischen Darmentzündungen futterresponsiv sind, macht es eigentlich Sinn, dann die Fütterung anzuschauen und zu gucken, sind hier Futtermittelallergien eine Ursache? Ist das ein Hund oder eine Katze, die auf Pro- oder Präbiotika anspricht? Und. Das heißt, wenn hier auf Geld geschaut werden muss, weil man natürlich nicht alles machen kann, sind so Werte wie der Antitrypsin-Wert oder der Calprotectin-Wert nicht quasi der Gamechanger oder ändern nicht so großartig was im weiteren Vorgehen in der Therapie. Wenn diese Werte da sind, können die manchmal nette Hinweise geben, dass es in Richtung chronische Darmentzündung geht. Die sind aber in der Regel nicht gamechangend. Und manchmal ärgert es mich so ein bisschen, wenn Hundemenschen total viel Geld immer wieder für diese Kotuntersuchung aufgeben, weil die Probleme anhalten. Aber vom Prinzip her bringen die euch nicht so weiter in der Problemlösung. Das bedeutet eben, wenn da keine andere Erkrankung da ist, die ein Problem macht, ist immer der nächste Schritt, die Ernährung anzugehen. Und wenn das nicht funktioniert, weiter in Richtung IBD zu denken, also chronische Darmentzündung, die zum Beispiel unten durch Medikamente unterstützt werden muss. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen einfach runtergebrochen. Und es ist alles immer eine Entscheidung der Situation und für den individuellen Patienten. Ich möchte mit dieser Folge nur sagen, eben man kann vieles machen. Ich möchte so ein bisschen Sensibilität dafür schaffen, dass es nicht sinnvoll ist, ständig super viel Geld für diese ganzen Tests auszugeben, weil teilweise der Erkenntnisgewinn darin, wie wir dem Hund oder der Katze weiterhelfen können, nicht so riesengroß ist und es sich dann eher lohnen kann, mal mit einem Spezialisten drauf zu schauen, was ist jetzt hier wirklich sinnvoll, weil ich das Gefühl habe, dass oft diese Tests ja so ein bisschen inflationär alle gemacht werden und dann werden manchmal auch sehr seltsame Rückschlüsse in Bezug auf Fütterung und Therapie daraus geschlossen. Das heißt, diese Tests beantworten eigentlich gar nicht die Frage, was oder wie muss der jeweilige Patient gefüttert werden, sondern das ist immer eine individuelle Entscheidung und ein strukturiertes Abarbeiten, Ausprobieren und Beobachten tatsächlich in der Ernährung. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen mehr Durchsicht in das Thema schaffen. Wenn du noch Fragen hast rund um das Thema Futtermittelallergien, chronische Magen-Darm-Probleme, Kotuntersuchungen, Blutuntersuchungen, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram oder schreib es in einen Folgenpost. Wenn du ein Tier hast mit chronischen Problemen der Haut oder des Magen-Darm-Trakts und du hast das Gefühl, du brauchst Hilfe, dann kannst du dich gerne für ein Vorgespräch bei mir über die Homepage melden und dann können wir eruieren, ob vielleicht eine individuelle Ernährungsberatung für euch gerade sinnvoll ist oder auch erst andere Tests bei den tierärztlichen KollegInnen in der Praxis vor Ort und da auch so ein bisschen sortieren, was denn jetzt sinnvoll ist in eurem Fall zu machen und was nicht. Bis dahin, alles Gute!